Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ach, was waren das doch noch für Zeiten, in denen man sich mit einem unschuldigen Kinderlied noch über die drolligen kleinen Chinesen lustig machen konnte. Hier das zivilisierte, industrialisierte Europa, dort das rückständige, kolonisierte und kuriose China. Nicht selten hat man den Eindruck, dass dieses Zerrbild noch heute das Bild Chinas bei vielen Menschen prägt. Apropos, kann sich noch jemand an Philipp Rösler erinnern? Ja, genau, der glücklose ehemalige FDP-Bundesvorsitzende und Vizekanzler. Bei Philipp Rösler würde ich allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Tja, logisch, dass der ehemalige Landesvorsitzende der hessischen FDP, Jörg-Uwe Hahn, nach seiner Feststellung jede Kritik von sich wies. Nun war Rösler Deutscher mit vietnamesischen Wurzeln. Aber ist das nicht egal? Am Ende sehen die Asiaten doch alle gleich aus. Zurzeit lässt sich an der Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer politischen Entscheidungsträger zweifeln, eine andere asiatische Realität zu akzeptieren. Die Zeiten der drei Chinesen sind längst und endgültig vorbei. Das neue Kinderlied, das seitdem geträllert wird, geht so. Mit seinem gigantischen Infrastrukturprojekt namens Neue Seidenstraße strebt der Chinese bis zum Jahr 2049 die Weltherrschaft quasi durch die Hintertür an. Der selbsternannte Westen hingegen hatte die Tür zur globalen Herrschaft noch ganz offen mit gnadenloser Unterwerfung im Namen des Kreuzes, der Zivilisation und der Freiheit der Märkte eingetreten. Ganz schön durchtrieben, diese Chinesen. Aber was hat es mit der neuen Seidenstraße überhaupt auf sich? Am 7. September 2013 stellte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die Belt and Road Initiative in Kasachstan vor. Ausgehend von China soll dadurch die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit auf dem Land- und Seeweg vernetzt und vertieft werden. Die Initiative wird China mit 74 Ländern in Asien, Europa und Afrika über 6 Korridore verbinden. Dafür steht ein Investitionsvolumen von etwa 1 Billion US-Dollar zur Verfügung. Seit Beginn des Projekts im Jahr 2013 flossen bereits Abermilliarden in Infrastrukturprojekte wie Straßen, Autobahnen, Zugstrecken oder Flughäfen. Es ist nicht davon auszugehen, dass China bei alledem völlig uneigennützig handelt. Aber auch aus anderer Perspektive ist es interessant zu beobachten, von wem die lauteste Kritik ausgeht. In einer Mercator-Studie vom Februar 2018 heißt es etwa, dass China EU-Ländern und Nachbarstaaten politische und wirtschaftliche Kooperation ohne jedes Element politischer Konditionalität anbieten würde. Zu diesen Elementen gehören gute Regierungsführung und liberale ökonomische Reformen. Ausgerechnet. Zu welchen strukturellen Verwüstungen Wirtschaftsreformen im Namen der freien Märkte führten und führen, lässt sich in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas und jetzt auch Europas beobachten. Afrika liegt den Kritikern Chinas besonders am Herzen. Ohne vor Scham im Boden zu versinken, schwadronieren die China-Experten in ihrer Analyse darüber, dass das chinesische Wachstumsmodell die Bemühungen westlicher Staaten, Entwicklung basierend auf guter Regierungsführung zu fördern, potenziell untergrabe. Ganz so, als habe gute Regierungsführung in Afrika oder sonst wo auf der Welt außer in Sonntagsreden je eine Rolle gespielt, wenn es um das eigene Interessenkalkül ging und geht. Nicht nur das. Die selbstlosen Wertevertreter und Strippenzieher bei IWF und Weltbank warnen die afrikanischen Staaten auch davor, sich in eine perfide chinesische Schuldenfalle locken zu lassen. Ganz nach dem Motto, wenn ihr euch schon verschulden wollt, dann doch bitte weiterhin bei uns und unter unseren Konditionen. Gute Regierungsführung hin oder her. Doch China hat vor allem Europa im Visier. Im Gegensatz zu den plumpen Desinformationskampagnen von Putins Russland sind sich die Mercator-Experten sicher, ist Pekings strategischer Aufbau von Einflussbeständen auf der ganzen Welt mittel- bis langfristig für Europa wesentlich gefährlicher. Und genau das ist es, worum es tatsächlich geht. Chinas wachsender strategischer Einfluss. Denn dieser bedroht den globalen Machtanspruch der transatlantischen Gemeinschaft. Und dieser ist offensichtlich völlig harmlos. Der Wolf heult auf, weil ihm plötzlich der Fuchs seine Beute streitig zu machen droht. Was jetzt? Wie reagieren auf die Taktiker in Peking? Die Antwort ist genauso banal wie kurzsichtig. Jetzt heißt es nicht mehr, sich lustig zu machen, sondern Ängste zu schüren. Schließlich hatte man auch als erster die Idee, den Begriff der Seidenstraße aus der Mottenkiste zu holen. Im Mai 1993 rief die Europäische Union das Projekt TRACECA, Transport Corridor Europe, Caucasus, Asia ins Leben. Durch das Projekt sollen bestehende Transportwege zwischen Europa und Asien verbunden und die Infrastruktur ausgebaut werden. Beteiligt an TRACECA sind die EU, die Kaukasusländer Aserbaidschan, Georgien und Armenien, die Ukraine, Moldawien, Bulgarien, Rumänien und die Türkei, sowie die zentralasiatischen Länder Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Doch siehe da. Die EU betreibt das Programm nicht ganz uneigennützig. In Zentralasien lagern riesige, zum Teil bisher kaum erschlossene Vorkommen an Erdöl und Erdgas. Der Ausbau und die Rekonstruktion von Öl- und Gaspipelines, gefördert durch die EU, gehört deshalb auch in den Rahmen von TRACECA. Die EU will sich so neue Quellen für fossile Brennstoffe sichern, um nicht allein von Russland abhängig zu sein. So richtig aus den Startlöchern kam diese neue Seidenstraße allerdings nicht. Aber Eigennützigkeit ist ja sowieso eher Sache der Chinesen. Es sei denn anscheinend, sie wird mit edlen westlichen Werten garniert. Das mögen sich auch die USA gedacht haben, als die damalige Außenministerin Hillary Clinton wenig später, im Jahr 2011, die New Silk Road Initiative aus der Taufe hob. Ganz im Sinne der Eurasien-Strategie des verstorbenen US-Geostrategen Brzezinski. Es waren also nicht zufällig US-General David Petraeus und sein Team beim US Central Command, die maßgeblich an der Planung der Infrastrukturprogramme beteiligt waren, die durch Afghanistan führen und die Staaten Eurasiens im Sinne Washingtons verbinden sollte. Der Plan passte auch gut zu einem breiteren US-Projekt, um diese Länder von ihren wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zu Russland zu befreien. Aber am Ende verlief auch dieses Seidenstraßenprojekt im Sand innenpolitischer Washingtoner Unwägbarkeiten. Dann nahm sich China schließlich im Jahr 2013 der Sache an und hat mit langfristiger Strategie und enormen finanziellen Ressourcen den Wettlauf um Eurasien und die neue Seidenstraße längst für sich entschieden. Nicht zuletzt ist es China, das auf historische Strukturen der alten Seidenstraße zurückgreifen kann. Es muss für Brüssel und Washington demütigend sein, jetzt zu beobachten, wie sich ein Land nach dem anderen, nun sogar in Europa selbst, Chinas Marshallplan anschließt. Vor kurzem trat das gebeutelte und mit Brüssel ringende Italien, immerhin auch G7-Mitglied, der neuen Seidenstraße bei. Griechenland, Luxemburg und Portugal haben bereits ihre eigenen Vereinbarungen mit Peking unterzeichnet. Aktuell deutet einiges darauf hin, dass sich auch die Schweiz dem Großprojekt anschließen wird. Der schweizerische Bundespräsident Maurer wird am 2. Belt and Road Forum für internationale Kooperation teilnehmen, das am Freitag in Beijing beginnt. Ohne es an die große Glocke zu hängen, wird sich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Forum schleichen. Ob das Außenminister Maas schmecken wird? Sollten einige Länder glauben, man kann mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, werden sie sich wundern und irgendwann in Abhängigkeiten aufwachen, ist sich Außenminister Maas sicher. Das klingt schon eher nach dem EU-Strategiepapier, in dem China nicht mehr nur als Kooperationspartner, sondern zum ersten Mal als Systemrivale bezeichnet wird. Logisch, dass es da vor allem um unfaire Wettbewerbspraktiken und Menschenrechtsverletzungen geht. Tja, das sind gleichzeitig auch zwei Bereiche, bei denen man selbst auf reichlich eigene Expertise zurückgreifen kann. Am Ende werden alle Krokodilstränen aber nichts nützen. Ob es einem gefällt oder nicht. China ist zum neuen Epizentrum des freien Wettbewerbs um globale Märkte geworden. Die Kritik aus den bisherigen Machtzentren ist nicht viel mehr als irreführendes und beleidigtes Verdrängen einer Tatsache. Die globalen Machtzentren verschieben sich zurzeit gen Osten. Will man in Zukunft überhaupt noch ein Wörtchen mitzureden haben, führt kein Weg daran vorbei, sich der Seidenstraße zu öffnen. Die Argumente und Berichterstattung über die neue Seidenstraße kritisch unter die Lupe zu nehmen, heißt übrigens auch nicht, die Augen vor den Risiken für die Partnerländer zu verschließen. Am Ende aber steht die Zuversicht, dass Chinas neue Seidenstraße für die vielbeschworene internationale Gemeinschaft nicht traumatischer sein wird als die globale Herrschaft der westlichen Wertegemeinschaft.
Das war der RT Deutsch Podcast.